Ja, aber ihr habt einen Rekord gebrochen gehabt, und zwar habt ihr es geschafft, in 12 Monaten 10 Millionen Euro Umsatz.
Waren knapp 20, aber ja, wir haben
Es waren knapp 20.
ja.
Erstens, wie habt ihr das gemacht?
Und jeder zweite Mensch in Deutschland leidet an Neurodermitis. So, auch ich bin Neurodermitiker.
Da, wo das Licht an ist, ist die Kamera, wo live ist. Da musst du reingucken.
Boah, mir würde so die Pampe gehen, ey.
3, 2, 1. Gut. Und jetzt. Rot. 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 Und da bin ich rausgegangen. Ich so, war nicht so gut. War es erst das letzte Mal, dass du mir die Hühne fährst. Und dann ist so alles da. Thema durch. Boah, ich war so auf. Nee. Also.
Ja, langsam neue Folge. Tommy und Lox finden sich immer mehr Mannheimer Startups hier bei mir in Stuttgart. Und auch das erste Mal Prime hier im Doppelpack. Nicht nur Mann und Frau, sondern auch wirklich ein Paar, also verheiratet und machen ein Business zusammen und kommen aus Mannheim. Wir hatten ja schon jemanden aus Mannheim hier, den Johannes von Snox. Ich habe es gerade schon im Vorfeld gehabt, dass Mannheim sich immer mehr zur Startup Valley entwickelt mit Persönlichkeiten wie diesen beiden hier und dem Johannes und noch anderen Leuten, die sicherlich auch noch hier sitzen werden. Aber heute möchten wir über Honig sprechen, was hinter den Startup steckt, hinter den beiden Personen. Denn dieses Produkt hier, das ist nicht irgendwie aus Zufall da. Manuka Honig nehme ich übrigens auch tagtäglich, sondern die beiden hier haben es geschafft, Millionen Umsätze mit Honig zu machen. Man kann es nicht glauben. Und das war für mich so ein Grund, sie einzuladen. Mehrere Gründe eigentlich. Ich bin neugierig, wollte wissen, wie es ist, mit sowas hier zu starten, so erfolgreich zu sein. Wie ist es überhaupt, als Paar zu arbeiten, verheiratet zu sein, privat und geschäftlich zu trennen? Das sind so viele Fragen. Aber wir starten mal ganz soft. Herzlich willkommen, dass ihr in Stuttgart seid.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Danke.
Und dass wir hier sein dürfen bei dir im Podcast, der tatsächlich sehr, sehr, sehr neu ist, aber auch bestimmt richtig tolle Hörer mit sich bringt.
Hundertprozentig, hundertprozentig, ja. Und da ihr auch so ein bisschen einen unkonventionellen Weg des Erfolgs hingelegt habt, wie ich finde, ich beobachte euch ja schon sehr, sehr lang auf LinkedIn und in Socials und fand das hochinteressant. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das Format gegründet habe, weil ich sage so, hey, ich möchte ganz gern Leute hier sitzen haben, die so nicht so diesen Standardweg gegangen sind mit, weiß ich nicht, Gymnasium, Studium, hast du nicht gesehen, was man eben so kennt oder was einem auch so ein Stück weit so vorgelebt wird, so, ey, es gibt so diesen einen Weg nur, sondern viele andere Wege zeigen, um Menschen zu inspirieren und zu zeigen, so, hey, was ist so outside of the box möglich? Wie lange gibt es denn jetzt die Firma B-Drop schon?
Wer fängt an?
Ladies first, let's get
ladies first. Absolut, absolut.
Ja, wir haben B-Drop gegründet 2021 im März, mal live gegangen, tatsächlich noch sehr frisch, wenn man so sagen kann. Genau, März 2021 war unser Startschuss und seitdem haben wir das Produktsortiment eigentlich erweitert. Der Manuka-Honig ist sehr interessant, der kam tatsächlich erst ein halbes Jahr später. Wir haben ganz klassisch gestartet, Propylestinkturen in den verschiedensten Stärken, bis dann irgendwann gemerkt haben, wir brauchen mehr Fokus, wir nehmen einfach die Variante und die Variante alkoholfrei für Kinder und dann versuchen wir auf Bienenprodukte Produktbasis unser Sortiment zu erweitern und schauen hinter jedem Produkt, welchen Mehrwert bietet dieses Produkt für den Körper und die Gesundheit. Und darauf basierend gehen wir auch in die Produktentwicklung heute noch.
Ihr habt 2021 Anfang gegründet. Mhm. Mir ist da eine Sache ganz stark noch im Kopf, und zwar Corona.
Ja, wenn wir.
Also ihr habt ja einfach während Corona gestartet.
Ja.
Wie krass mutig wart ihr denn bitte? Also was ist das denn für ein Einstieg gewesen zu sagen, jo, während wir noch hier mit Lockdown kämpfen,
ja,
und mit ganz anderen Problemen da draußen in der Weltwirtschaft, geht ihr beide her, sagt so, ey Schatz, lass uns doch mal gemeinsam eine Firma mit Honig gründen.
Das war aber jetzt Satz. Also, nein, das war wirklich jetzt Satz. Also, das wusste ich jetzt nicht, das war ein Papier geraten. Wortwörtlich abends hat so diesen Satz mir gesagt. Und wir haben dann drüber geredet gehabt, das war im Oktober circa 20, also 2020, Oktober.
Witzig, ich habe auch Oktober 2020 gestartet.
Ja, gut, da war es ein bisschen früher, aber wir sind richtig an den Start gegangen. Im Oktober haben wir einen Outreach gemacht und Notartermin für die UG war schon im Dezember. Im März sind wir online gegangen, also es ging. Und da muss man bedenken, wir haben keine Produkte White Label Resource, sondern wir haben Produkte entwickelt und das auch noch in der Zeit. Aber kommen wir zurück zu dem Satz, sie hat den Satz zu mir abends gesagt und dann habe ich zu ihr gemeint, ja, und mit welchem Produkt? Weil ich war schon ein bisschen in der Founder-Szene unterwegs zu dem Zeitpunkt, hat schon zwei Startups vorne dran oder drei. Sind leider alle gescheitert, also haben nicht funktioniert. Also jetzt keine Insolvenz. Selbst wenn, wäre es nicht dramatisch gewesen. Aber es war dann halt einfach so, man hat es wieder geclosed oder verkauft für den Betrag, was man wahrscheinlich rein investiert hat. Und dann hat sie gesagt, ah ja, wie wär's denn mit Propolis? Und ich weiß nicht, ob jetzt bei dir Fragezeichen erstmal entstehen. Bei mir war es
überhaupt nicht. Ich kenne Propoli von meiner Mutter.
Das ist halt ein Vorteil. Meiner war so.
Seiner war es nicht.
Ich so, was? Wie bitte? Ich kenne dich total gut.
Ja. Ich glaube, so ein Ausländer-Ding.
Ich war so da. Ich so, ah ja, ich kenne mich mit Nahrungsergänzungsmitteln extrem gut aus, etc. Aber Propolis. Und dann hat sie halt von der Biene. Und ich so, du meinst Honig? Nee, von der Biene, die macht noch mehr. Und ich so, never ever. Und dann, ich war damals immer so früh aufsteher, 4 Uhr morgens. Morgens bin ich dann Laptop, hab dann Propolis gegoogelt, Studie mir durchgelesen. Und als sie dann wach war, haben wir angefangen, ins Gründertum rüberzugehen.
Ist abgefahren. Es hat eine ganz interessante, ist das eine ganz interessante Sache gesagt, die ich persönlich besonders wichtig finde. Du bist dreimal gescheitert.
Ja.
Und hast ein viertes Mal gegründet.
Ja.
Warum?
Das erste Mal war einfach, weil ich dachte, hey, das Ding könnte gut sein. Und das war so in dem Dating-App-Bereich, bloß jetzt nicht auf Dating wie Lavu etc., sondern eher Freundschaften gepolt. Und ich dachte, das wird eine gute Sache. Und es war sehr hart. Mit zwei Kollegen war das, wo wir das gegründet haben. Da muss man Programmierer finden für Apps 2017. Da findest du dann im Programmierer bei Google. Wir haben jemanden gefunden, der hat da mitgegründet, hat dann leider nicht geklappt. Nach einem Jahr, glaube ich, haben wir das Ganze dann an den Programmierer verkauft für den Betrag, was wir quasi reinvestiert haben, weil er wollte sich dann lösen, weil er so ein Fable dafür hatte. Dann parallel haben wir weitergemacht. Ich habe eine Agentur gegründet, eine Performance Marketing Agency. Die lief gut, läuft gut. Also ich mache die zwar nur noch nebenher, ganz, ganz wenig, aber die läuft immer noch weiter. Ich habe dann noch einen Co-Founder, der das ist mit sehr, sehr viel Brio quasi vollführt. Und parallel habe ich dann einen Cannabis-Marketplace für CBD-Produkte, also die legalen Cannabis-Produkte, habe ich einen Marketplace gemacht mit mehreren Foundern zusammen und fand das sehr, sehr spannend, weil ich den Markt sehr, sehr spannend fand. Der ist gerade entstanden. Und wir waren einfach sehr, sehr viele Gesellschafter und sehr, sehr viele Gesellschafter in einem Kreis.
Sehr viele Köche, die den Brei verderben können.
Jeder will der Chef sein, was vollkommen legitim ist und nachvollziehbar ist. Aber wir haben es, glaube ich, selber ziemlich weh getan. Wir hatten ein Investment sogar von Dominik Benner.
Okay, Benner Brew.
Ja. Und er hat uns ein Investment auch angeboten. Wir haben einen Tag vor Notarunterschrift, haben wir abends angerufen und haben gesagt, wir lassen den Deal platzen, weil mein hauptsächlicher Co-Founder und ich gesagt haben, hey, das klappt nicht. Wenn wir das jetzt unterschreiben, wir sind nicht astrein, der geht nicht in den Deal astrein rein, das wäre falsch dem Dominik gegenüber, weil ich habe den kennengelernt als einen sehr, 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 sehr Trader, Geschäftsmann und ich wollte ihn nicht enttäuschen mit etwas, das wir dann 3 Monate später sagen, das ist es nicht und haben das Ganze dann an eine Zypern-Firma, an der Affiliate-Plattform weiterverkauft.
Okay.
Das war kein Exit mit, ich kaufe mir eine Rolli, sondern das war einfach, sie sind froh, dass wir das Ding einfach weg haben.
Ja.
Und trotzdem war es eine brutale Erfahrung, aber parallel, also ich habe sie so kennengelernt, sie hat mich supportet bei allem, bei Ans.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie war es für dich als Frau, dreimal das mitzuerleben?
Eins noch, sie hat mir den Kuren als Go-Live, wie wir Go-Live gegangen sind mit dem CBD-Marketplace, waren wir in einem großen Office und plötzlich hat es geklingelt und sie hat uns den Kuren vorbeigebracht, wo drauf gestanden hat, so Cannabis, so hieß diese Company, quasi für den Release und sie hat mehr supportet als so mancher Founder quasi, das war geisteskrank.
Ich habe sogar die App noch supportet gehabt.
Du hast die App sogar noch mitgemacht gehabt, bevor die weg war.
Ja, aber noch nicht zusammen. Ja. Wir haben uns da gerade kennengelernt und dann hat er mir davon erzählt. Ja. Und dann habe ich mich runtergeladen und allen rum erzählt, so wie ich halt bin. Ich bin prinzipiell ein sehr supportive Mensch. Wenn ich höre, jemand hat eine Idee, dann supporte ich, ohne irgendeine Erwartungshaltung zu haben, weil ich denke, wir Menschen sollten uns eben mehr trauen, Sachen zu tun. Aber mein Umkreis ist gar nicht so. Also wir haben einen Umkreis, wo wir auch viel belächelt werden und wurden. Wir hatten es vorhin drüber. Aber wir hatten nie selbst so eine Einstellung. Und so war ich auch bei ihm. Ich hatte auch nicht den Gedanken zu sagen, irgendwann habe ich ein Stück vom Kuchen, darum ging es gar nicht, sondern ich bin einfach so und ich habe es gern getan. Und das hat halt Früchte getragen, irgendwo dann doch indirekt, dass wir dann zusammen gegründet haben.
Ja.
Also ich habe auch keinen Gründerhintergrund. Ich habe studiert, ich war auf dem Gymnasium, ich habe studiert und mein Studium während des Gründens abgebrochen. Also ich habe keinen Abschluss per se, habe ich nur Abitur.
Was hast du studiert?
Psychologie.
Wirtschaftspsychologie oder?
Psychologie nochmal.
Okay. Was hast du für einen Background?
Oh. Angefangen, ich war auf der Schule, hab Hauptschule gemacht, dann die erweiterte Schule gemacht für den Realschulabschluss, dann eine Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung bin ich ein halbes Jahr nach Kanada. Bevor ich quasi nach Kanada gegangen bin, war für mich Schule, Arbeit so per se das Schlimmste, was ging. Also ich war der, wenn 9 Uhr Arbeitsbeginn war, der 8.59 Uhr reingekommen ist, um 9 Uhr irgendwie den Check-in gemacht hat, damit ich arbeiten konnte, dann gearbeitet habe und wenn 17 Uhr Feierabend war, war ich der Erste, der 55 da stand und gewarnt hat, bis ich
aufgefallen lassen.
Und wenn ich ein bisschen gehustet habe, war ich krank. Und wenn ich mal am Freitag Party gemacht habe und Samstags nicht so wirklich Bock auf Arbeit hatte, war ich halt wieder krank. Und mein Vater hat mir gesagt, was soll aus dir werden? Also jetzt nicht negativ, sondern eher so, ich kann mein Leben lang dafür arbeiten, dass es dir gut geht. Und ich komme jetzt vom reichen Background, was Family angeht, gar nicht 0,0. Mein Vater hat sich von Hauptschule hochgearbeitet auf Prokura und hat dann auch eine Firma geleitet und habe da viel mitgenommen, habe aber nie verstanden, warum mein Vater quasi morgens um 5 auf die Arbeit ist und abends um 20 Uhr heimgekommen ist, obwohl wir schon gegessen haben, er nie da war. Und ich habe das nie verstanden, warum er sich tot arbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Vater ist sehr, sehr früh gestorben, vor ein paar Jahren. Und ich habe es halt nie verstanden, warum bis zu dem Zeitpunkt, als ich aus Kanada zurückkam und gesagt habe, das Leben muss doch mehr zu bieten haben, als diese Motivation, arbeiten zu gehen. Also ich muss doch noch 40, 50 Jahre arbeiten, da muss doch mehr gehen. Und dann habe ich mich umgeworben, habe dann einen Job gefunden in einem Online-Shop. Damals ganz, ganz früh, da gab es noch keine Facebook-Ads, Amazon-Ads oder sowas, und habe dann mich reingearbeitet in das Thema Online-Marketing, fand es unfassbar spannend. Habe dann plötzlich privat Bücher gelesen über Online-Marketing, habe bei OMR, damals hieß es noch Online-Marketing-Rockstars.de, das war die frühere Domain, und war da schon Blogleser, weit vor dem Ganzen, was man heute mit dem OMR-Hype kennt. Und irgendwann habe ich dann gesagt gehabt, das, was ich jetzt hier 3 Jahre aufgebaut habe, einen Online-Shop von Grund auf als Angestellter, müsste ich doch auch hinbekommen, für mich selber arbeiten zu lassen. Und dann ging dieses Unternehmertum los und dann habe ich quasi kein Ende mehr gefunden, was Arbeit angeht.
Jetzt habt ihr 2021 gegründet und was ich noch gelesen habe oder mitbekommen habe ist, das ist jetzt gerade mal 4 Jahre her.
Ja.
Das ist gar nicht lang.
Ja.
Aber ihr habt einen Rekord gebrochen gehabt und zwar habt ihr es geschafft, in 12 Monaten 10 Millionen Euro Umsatz zu erwirtschaften.
Es waren knapp 20, aber ja, wir haben es.
Es waren knapp 20.
Ja.
Wir reden immer noch von hohen Lead-Produkten, Leute, ne? Also es ist kein Lifestyle. Es ist eine Nische, in der sich die beiden bewegen. Erstens, wie habt ihr das gemacht? Und zweitens, wie ist das, Achtung, wie ist das so für einen normalen Menschen mit einem normalen Background mit solchen Summen in Berührung zu kommen?
Okay, kann ich ganz normal beantworten als normaler Mensch. Also prinzipiell sage ich es mal so, zu dem ersten Punkt, wie es nochmal ist. Es ist von der Summe her nur eine Zahl. Also wenn wir teils Rechnungen bezahlen müssen und wir einfach merken, okay, deshalb wollen jetzt irgendwie 300.000 Waren an Lieferungen und du hast irgendwie das Konto gefüllt mit einer gewissen Zahl, dann überweist du es theoretisch einfach. Also für mich sind diese Zahlen, auch wenn wir unsere Zahlen sehen, mit was haben wir gemacht, was ist der Umsatz gewesen. Wir haben früher, wenn wir ein Taui am Tag gemacht haben, war es so, boah, crazy. Und heute wärst du, oh mein Gott, wenn wir 1.000 Euro am Tag machen, haben wir ein Riesenproblem, wenn wir auch andere Verantwortungen jetzt mit uns tragen. Aber ich glaube, das ist dem Ganzen auch geschuldet, dass wir schon immer sehr geerdet sind. Also wir haben keinen Höhenflug erlitten, noch nie. Und viele andere in unserem Kosmos, mit denen wir zu tun haben, die haben das tatsächlich und sind weitaus kleiner als wir, weil wir uns einfach A vor Augen führen, das kann jederzeit vorbei sein. Wenn Hundprodukte oder Bienenprodukte heute verboten werden in Deutschland, dann haben wir ein Riesenproblem. Aber wir wissen aber auch, dass wir hier mit Produkten hantieren, die es schon immer gab und die es schon und auch immer geben wird. Und dass wir auch einfach letztendlich dankbar sind für das, was wir haben und aufgebaut. Das Ganze, würde ich sagen, vor allem durch das Thema Menschen kaufen von Menschen. Das sagt ja auch Johannes Klisch sehr gerne. Und es ist wirklich so, wir haben angefangen, der Marke ein Gesicht zu geben. B-Job-Hintergrund auch vielleicht. Ich kenne Bienenprodukte seit meiner Kindheit. Ich bin damit groß geworden. Für mich gab es jeden Morgen, wenn ich zur Schule gegangen bin, einen Teelöffel Propolis Honig. Das war der klassische Wabenhonig. Und Blütenpollen wirklich so in den Mund rein. Und dieses ab, zack, in die Schule und bringe gute Noten heim. Und so ging es ja auch wirklich. Und es war wirklich dafür da, um mein Immunsystem zu stärken, damit ich gut bin, damit ich gestärkt bin. Und nie war aber dieser Aspekt da, dass Propolis gut ist für das Thema Haut und Hautkrankheiten. Und jeder zweite Mensch in Deutschland leidet an Neurodermitis. So, auch ich. Ich bin Neurodermitiker. Meine Mutter war es aber nie bewusst, dass ich auch Propolis verwenden kann, obwohl wir sehr stark homöopathisch unterwegs sind. Habe ich in der Studie dann auch gelesen, dass es sehr gut helfen kann. Wir dann darüber gesprochen haben, als Propolis, was wir machen können als Produkt und dass ich das eigentlich ganz interessant finde. Habe einen Selbstversuch gemacht, 5 Tage lang nur Propolis statt Cortison zu verwenden. Und als es dann so eingeschlagen ist und er hype war, zu sagen, hey, wie machen wir? Sind wir das Projekt dann natürlich angegangen. Und von vornherein hatten zwar meine Geschichte da, aber im ersten Jahr konnten die Kunden mein Gesicht nicht sehen, weil ich bin als Persona super introvert. Ich bin introvertiert ohne Ende. Mein Instagram selbst ist privat. Ich habe 2 Instagram-Accounts. Und meinen privaten halte ich super privat, weil ich gewisse Einblicke für mich haben möchte. Und es auch okay ist. Aber es war wirklich sehr schön, auch in die Kamera zu sprechen, mich überall zu sehen. Jeder hat eine Meinung über mich. Irgendwie, wer tue ich da Botox spritzen? Da tue ich das spritzen. Hier habe ich mal das. Und das ist das, was ich tue. Und es war anfangs sehr schwer zu greifen. Aber ich glaube, die Menschen haben mich dann irgendwann sehr positiv aufgenommen, weil ich dann doch die B vom B-Drop bin. Und als dann die Menschen immer mehr über mich gelesen haben, glaube ich, ist diese Bindung zu, oh, die hat auch das Problem, sie hat das verwendet und das hat ihr sehr, sehr gut geholfen. Ich bin theoretisch so die Influencerin unserer eigenen Brand und ja, das funktioniert.
Das funktioniert. Da gibt es auch noch ein anderes Beispiel im Süßwarenbereich mit Philipp Hitchler.
Ja.
Der ist nämlich auch so ein Paradebeispiel dafür, dass du als hauseigener Influencer, als einer der CEOs, das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, Leute auch sehr gut mit dir relaten können und sagen so, hey, guck mal, die ist eine von uns, ne?
Voll.
Und hab dann hier so ein tolles Produkt oder die beiden und das dann eben durch die Decke schießt. Natürlich muss man da nachhelfen mit Ads wahrscheinlich, mit Performance Marketing, mit, jetzt hast du noch gesagt, du bist sehr introvert.
Total.
Jeder bei heute nach München. Und was machst du da als Introvertierte?
Ich spreche von einem Millionenpublikum in der Live-Show, wer ist eh?
Warum machst du das? Also, das ist eine ganz interessante Frage. Bei mir wurde nämlich auch gestern gestellt, da ich Ende des Monats auf dem Creator Festival vor 15.000 Menschen sprechen, wo mir gesagt wurde, ich wäre super aufgeregt. Und ich gesagt habe, ich bin auch aufgeregt, aber ich will mich trotzdem nicht in dieser Bequemlichkeit lassen, sondern mich selber challengen. Ist das bei dir auch so?
War es tatsächlich. Wir haben ja dann irgendwann die ersten Investoren reingeholt, unsere Business Angels, die einen gewissen Betrag investiert haben. Sehr früh war ich auf der Suche, was hat sich ergeben durch Kontakte. Und da sind ja unter anderem Bitterliebe-Gründer, Jan und André mit rein.
Auch aus Mannheim.
Auch aus Mannheim. Dann,
die hast du auch dann wahrscheinlich wieder demnächst hier holen, die ganzen Mannheimer.
Die sind super, die zwei. Judith Williams ist mit dazu gekommen. Sie ist ja auch bei HSE. Und 2 andere Investoren, die Goodwins AG, Matthias Storch, ein super, super toller Investor gewesen. Der hat auch seit Tag 1 am B-Job geglaubt.
Unglaublich.
Und einer unserer anderen Investoren hat damals gesagt, wir sollten doch unsere Geschichte, die es mit mir gibt, dem ganz noch mal ein Gesicht verleihen. Wenn alle lesen von der Gründerin, die Neurodermitis hatte, aber haben kein Gesicht zu mir. Mhm. Und das war dann für mich so, okay, ich verlasse die Comfortzone und gucke jetzt, dass ich irgendwie das hinbekomme. Ich weiß auch, die ersten Stories habe ich immer rausgeschickt aus dem Zimmer und gesagt, jetzt geh mal raus, ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Und bis heute höre ich mir eigentlich keine Stories von mir an. Ich drehe das dann ab und dann gebe ich es mittlerweile unserer Social Media Managerin Lea und sage, Lea, bearbeite das, passt schon, ich will es gar nicht erst sehen. Und als es dann hieß, ich soll von einem Millionenpublikum bei HSE sprechen, war es dann so, ja, machen wir, kriegen wir hin. Ich wurde dann auch gecoacht einen Monat lang.
Kann man auch nicht schneiden und so?
Nein.
Freunde, bei uns ist ein riesengroßes Dinner. Wir dürfen keine Heißesprechen abgeben, weil wir ja keine Medizinprodukte sind. Das heißt, du musst es on point haben, weil da sitzen Anwälte vor dem Fernseher und warten nur drauf, dich ausmachen zu können. Das heißt, ich muss unsere Health Claims, muss ich on point haben, dass ich nicht sage, ist gut bei Schmerzen, ist gut bei das und das darf ich alles gar nicht sagen in der Live-Show. Und ich wurde dann wirklich einen Monat gecoacht, was die Rhetoriken sind, wie ich mit der Stimme zu spielen habe etc. und wie ich auch Blickkontakt zur Kamera übe. Und das habe ich alles gelernt und war immer so, Gott, ich habe mich wirklich vor jeder Coachingstunde maximal Angst gehabt und hatte gar keinen Bock darauf, dass die mich jetzt fragt, dass ich jetzt Rollenspiel mit ihr mache. Und dann hatte ich die erste Show und dann hat sie gesagt, du bist eine Rampensau. Die hat gesagt, wenn die Kamera angeht, dann performst du und sowas dann tatsächlich auch. Also ich kann es gut ausblenden. Wir haben auch auf der OMR haben eine Masterclass gehalten. Und für mich war das so, ja gut, ich fixiere mich auf den Punkt da hinten. Kann ich auch als Tipp geben, fixiere ich auf den Punkt da hinten. Guckt niemanden ins Gesicht, weil die denken oft andere Sachen, die Menschen. Auch die Kameraleute stehen manchmal hinten dran und gucken einfach nur so in das Ding rein. Und du willst gar nicht darüber nachdenken, was die Menschen denken. Und das funktioniert sehr gut. Und seitdem interessiert es mich auch generell nicht mehr, was Menschen über mich denken. Es ist mir egal.
Auch besser. Das ist ein sehr guter Ansatz, vor allem wenn man sichtbar wird auf Social Media, diese Attitude zu entwickeln, dass es dir egal ist, was Menschen über dich denken.
Ja.
Oftmals ist es so, also ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen sind sehr laut auf den sozialen Medien, aber sehr leise auf der Straße.
Oh, das ist sündig.
Wenn man den Menschen begegnet, wirst du niemals das hören, was sie über dich denken, was sie so hinter ihrem Bildschirm tippen.
Definitiv.
Ja, krass, okay. Gab's da schon Probleme mit Anwälten? Hast du da mal irgendwann so dich verplappert oder so? Wo ist der
Also tatsächlich nicht, weil ich bin mittlerweile, oder wir sind mittlerweile sehr gut. Auch unser Customer Care Team ist sehr gut darin, dass sie sagen, dürfen wir es nicht, weil wir, wenn wir eine Abmahnung bekommen, es gab schon sehr, sehr viele, da kann auch Florian gleich was zu sagen, wie die erste Abmahnung war. Wir briefen unser Personal extrem darauf, was ab sofort gesagt werden darf, welche Red Flag Wörter nicht verwendet werden dürfen. Und die ganzen Anwaltsschreiben gehen auch an das ganze Team weiter.
Ach, krass. Erste Abmahnung?
Jeder hat gesagt, die wird kommen.
Kam.
Dann kam sie und hab dann gefragt, ob wir nicht einfach die Firma wieder zumachen wollen, weil eigentlich habe ich ja gar keinen Bock da drauf. Also da stehen Summen drin, Streitwert 1 Million und bla, und wir sollen jetzt aber nur 5 Euro zahlen nee, das ist ein Verein, am Ende ist ja nicht mal so die Krux, sondern sie wollen, dass wir eine Unterlassungserklärung unterschreiben, wenn wir die unterschrieben haben, und wir tun aber den Fall dann halt nochmal wiederholt. Wir sagen nochmal irgendwas, was wir nicht sagen dürfen. Dann ist halt die nächste aber an 5.000, dann geht's schon in 50 und dann wird's halt richtig widerlich. Und ja, dann nimmst du einen Anwalt, und ja, damals war man ein Ding profitabel und damals waren wir zu zweit und haben es gesagt, hey, ein Anwalt kostet dich auch wieder 800, 900, 1.500 Euro dafür so ein bisschen hier schreiben hin und her, und am Schluss einigt man sich ja und alles ist wieder okay. Und wenn heute eine Abmahnung kommt, dann ist es immer noch geil, probier's nichts vorzumachen, aber jetzt ist es ein Prozess. Man hat Anwälte, gibt den Vorgang weiter, das Thema ist durch. Ich weiß, dass man sich irgendwo einigen muss in der Mitte. Es ist nie angenehm, aber es ist halt immer noch, es ist halt, umso mehr sichtbar du auch als Marke wirst oder als Brand mit deinen Produkten wirst, umso mehr will der Wettbewerb dich angreifen und ankreiden. Es ist halt leider so. So läuft dieses ganze Business.
Ja. Ja, kann ich bejahen. Ich habe die Woche mit meinem Anwalt gesprochen. Und
wir haben den Anwalt nur als Info.
Wie bitte?
Wir haben denselben Anwalt. Das ist ein Zufall. Du bist auch bei, also ob ich das Werbung machen soll, aber du bist ja auch bei LHR.
Ja. Und also ist einer meiner Anwälte.
Ja, ist auch. Und es ist einer für uns, bei uns alles, was um Markenrecht geht, ist er unser
Anwalt. Ja, ist stark. Markenrecht, Medienrecht.
Und mit ihm, Arno Lampmann und mit Arthur, das ist einer von seinen Mitarbeitern.
Ja, mit dem eine WhatsApp-Gruppe.
Ja, das ist sehr, sehr dicke. Ach, und da kommt auch mal vor, dass man nachts um 22, 30 noch einen Call führt, wenn dann du USA gerade
ist. Der ist, ja, genau. Ja.
Ich wollte nicht unterbrechen, aber
das Gespräch hatten wir oft, weil ich auch gesagt habe, so, hey, wann hört das auf mit diesen Abmahnungen? Ja. Das käst mich so an, ey.
Ja.
Und er hat gesagt, vergiss es. Ja. Sobald du in einer gewissen Liga spielst, sobald du sichtbar wirst, sichtbarer, erfolgreicher, ist das im Daily Business so, dass du abgemahnt wirst.
Ja.
Ganz normal, weil ich hatte denselben Fall jetzt letzte Woche, weil ich hatte auch so meine Themen mit der Presse, und die Stuttgarter Zeitung hat mich gerade besonders lieb. Und dann haben die recherchiert beim Landgericht Stuttgart, dass 3 Verfahren gegen mich liefen. So einmal, weil ich vor 4 Jahren, als ich angefangen mit Social Media, ein Bild verwendet habe vom Fitnessstudio, was urheberrechtlich geschützt war von denen. Okay. Zweites, weil ich mich, weil ein Kölner Makler sich daran gestört hat, dass ich mich Europas größter Immobiliencreator nenne. Drittens, weil ich auf meiner Seite bekannt aus hatte, so Bild, hier, dies, das, und anscheinend keine Quellen dahinterlegt waren, was sie aber waren. Und viertens, weil die Wettbewerbszentrale Hamburg sich daran gestört gefühlt hat, dass sie gesagt haben, wir versuchen, ihre Immobilie zum Bestpreis zu verkaufen. Es gibt keinen Bestpreis. Und all diese Dinge, wo du einfach so als Otto Normalmensch dir denkst, so, jo, lass mich doch einfach mein Geschäft machen. Ich will dir doch nichts. Ja. Ich nehme doch niemanden irgendwas vom Kuchen weg. Aber da sind halt Menschen, die fühlen sich getriggert von euch, von mir, von anderen da draußen, weil sie der Meinung sind oder dieses Mindset besitzen, du nimmst denen was weg.
Ja.
Ihr nehmt euren Wettbewerb was weg. Ja, ihr verkauft mehr Honig, dafür verkaufen die anderen weniger Honig.
Aber gerade aktuell, selbes Beispiel. Gerade wieder ganz, ganz schlimm bei uns. Unnötigerweise.
Zumal ich ja auch gesehen habe neulich, dass ihr mit dem Manuka-Honig auf Amazon auf Platz 1 wart.
Ja.
Was ja, glaube ich, unfassbar schwer sein muss.
Unfassbar.
Bei so einem hart umkämpften Markt.
Ja. Wir waren in der Zwischenzeit, letzten 2 Monate, mit 3 Produkten auf Platz 1. Wir waren unter allen Serien, also Anti-Aging-Serien für Augen, auf Platz 1.
Krank. Beauty-Branche.
Krank.
L'Oreal.
Krank.
Und unser Big Player.
Ja.
Da seid ihr ja so.
Ja, ja. Auch. Egal wie groß die jetzt werden, die werden immer so bleiben. Und dann waren wir es mit unter allen Cremes auf Amazon, ist unsere Bienengiftsalbe auf Platz 1. Und bei Honig waren wir zwischenzeitlich, das war jetzt zwischen 1 und 3, da wo du es gesehen hast, wo auch geschrieben haben, was Platz 1. Als, das war ein Meilenstand, den feiere ich. Ich feiere nicht, dass wir, keine Ahnung, 200.000 Umsatz an einem Tag machen oder wenn wir einen Rekord brechen. Das finde ich geil, toll, ne? Aber das ist in meinem Kopf, das ist geil, weiter so, ne? Aber so ein Platz 1 Kategorie-Leader ist für mich halt wie so ein Beweis, Alter, das kannst du anfassen, das siehst du. damit hast du was geschaffen für einen kurzen Moment. Das ist was, da hast du was wirklich gerissen.
Habt ihr so einen Screenshot davon?
Ja, natürlich. Von jedem Platz 1, den wir entdecken, gibt's einen Screenshot und wird bei unseren Mitarbeitern. Wir haben ja mittlerweile glücklicherweise, sind wir jetzt glaube ich so 17, auch das mal vielleicht. Wir haben die ersten, als wir letztes Jahr 17 Mio oder 18 Mio gemacht haben, waren wir zu fünft.
Wow.
Und als wir die ersten knapp 10, also Jahr davor waren es 8 oder sowas, was wir gemacht haben, waren wir zu zweit und hatten eine unsere erste Mitarbeiterin, die heute immer noch da ist, eine Teilzeitkraft. Die ist immer noch da, die hat damals alles gemacht, jetzt macht sie Buchhaltung und sie ist immer noch Teilzeitkraft, weil sie Kinder hat und sie hat den ganzen, ich nenne es mal, Scheiß mitgemacht. Von einem Mitarbeiter, sie ist auch meine erste Mitarbeiterin in meinem kompletten Leben, auch für sie.
Für mich auch.
Und heute sind wir irgendwie 17, 18 werden jetzt und
ihr seid jetzt auch umgezogen, habe ich irgendwie gesehen, in den Socials gesehen, ihr seid im Umzug.
Nach unten gezogen und jetzt haben wir nochmal von der Fläche, wo wir unten sind, nochmal die Gegenüberseite nochmal mit dazu gezogen.
100 Quadratmeter ab Ende des Jahres.
Ab Oktober.
Wir wollen bis Ende des Jahres bei gut 25 bis 30 Mitarbeiter sein, das ist unser Ziel. Und jetzt kommt so der Mindfuck, als wir auch hier gegründet haben, habe ich immer zu dir gesagt, wir müssen gucken, dass wir niemals Mitarbeiter kriegen, niemals. Nur Kopfschmerzen, habe ich mir immer gedacht. Natürlich.
Fun Fact für alle anderen, die es nicht sehen, hinter den Kameras sitzt eine Mitarbeiterin.
Ja, die ist toll. Ist wirklich toll.
Wirklich. Das ist jetzt nicht gut, was du sagst. Das heißt, die anderen sind nicht
da. Nein, gut, auch toll. Das wissen alle bei uns im Bienenstock. Wir nennen das ja auch Bienenstock, absolut. Aber man muss halt auch ein bisschen hervorheben, jemand, der seit über 3 Jahren, wie die Lisa ist unsere erste Mitarbeiterin am Start ist, das ist einen großen Respekt. Und die hat viel Mist mitgemacht, egal was. Alles Mögliche. Aber auch der letzte Mitarbeiter, der dazugekommen ist, oder Mitarbeiterin, ist genauso wichtig. Die letzten haben den Vorteil, es ist jetzt mehr Struktur und Kultur da. Die ersten paar Mitarbeiter,
da waren die auch
heute Kraut und Rüben. Morgen machen wir so, 2 Stunden später machen wir wieder so und übermorgen sagen wir, oh, wir ziehen spontan von Landau nach Mannheim. Und dann siehst du bloß das Gesicht und dann heißt, ja, du weißt, was für ein Fahrtweg das für mich ist. Und wir sagen dann, ja, müssen wir aber jetzt machen, sollen wir jetzt machen. Und dann hast du halt, ne, das ist dann, Es ist halt, it's a people game. Das, was Johannes, so dumm wie es klingt, aber immer und immer wieder, es ist nicht ohne das möglich. Es ist nicht ohne Mitarbeiter möglich, gute Mitarbeiter. Aber ich bin auch froh, dass meine Frau / Co-Founderin das alles managt, weil ich bin im HR eine absolute Niete. Marketing nenne ich mich Gott, aber im HR eine Nullnummer.
Ja, aber ist ja gut, weil so gleicht ihr euch ja beide aus. Du hast deine Stärken in deinem Bereich, so kommt ihr euch nicht in die Quere.
Ja. Wir hatten mal auf Social Media auch einen Flow Friday.
Ein Flow Friday.
Ja, der Freitag haben wir auch Stories gemacht aus der Männerperspektive.
Ich bin auch immer eingeschlossen, habe gesagt, ihr dürft jetzt nicht mehr an den Raum vorbei, bin ich hingegangen, habe dann das Handy genommen. Ich bin da überhaupt nicht gut drin. Flow Friday. Okay, nochmal. Flow Friday. Dann ging das so 5 Mal und ey, es war so unangenehm für mich. Aber die Leute haben es toll gefunden, dass sie einen Mann sehen. Ich muss aber heute auch sagen, ich bin froh, dass ich aus dieser ganzen Öffentlichkeitskommunikation nur noch im B2B, sowas wie LinkedIn, wenn wir und so weiter, dann bin ich da drin. Coole Sache. Aber ich möchte auch eigentlich nicht mehr. Ich war einmal bei HSE live, da haben sie mich gedrängt. Ich musste einmal von Millionen Publikum, ohne Schulung, ohne alles. Ich war hinter der Bühne und da sind tausende Kameras, tausende Menschen. Und plötzlich heißt, das ist jetzt deine Chance. Im Studio, im Live, werde ich angekündigt, dass ich reingehen soll. Kam Dings bekommen, Mikro, alles bekommen. Ich sehe, was soll ich machen? Der Kameramann, da wo das Licht an ist, ist die Kamera, wo live ist. Da musst du reingucken. Und ich laufe hinter die Bühne.
Boah, mir würde so die Bühne gehen, ey.
3, 2, 1, jetzt. Und jetzt rot, rot, rot. Und ich war nur noch überfordert, die Kamera zu suchen.
Ja, welches Rot meinst du jetzt?
Volle Kamera.
Und dann nach 10 Minuten, 15 Minuten, wurde ich dann quasi so rausgedrängt. Und dann hieß bloß, und dann bin ich rausgegangen. Ich so, war schon nicht so gut. Das war das erste und letzte Mal, dass ich hinter die Bühne gehe. Und ich so, alles da, Thema Tür. Boah, ich war so aufgeregt. Also, dass man meine Schweißfälle nicht gesehen hat, war ein Wunder.
Ich lach mich tot, das war das erste und letzte Mal, dass du auf der Bühne warst.
Ich hab's auch nie wieder angefragt. Einfach durch.
Ja, das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, wenn ihr es von HSE habt ihr ja vorhin kurz gedroppt oder du hast gedroppt, dass ja unter anderem Judith Williams bei euch investiert ist. Und die ist ja ein absoluter HSE-Profi oder HSE-Göttin.
Ja,
ist es. Und die ist ja auch eine der alten Hasen bei Höhle der Löwen von Day One. Ich habe ja damals schon, wo das anfing, Höhle der Löwen, habe ich mir direkt angeguckt gehabt, obwohl ich jetzt weit weg von Founder war, aber ich fand einfach dieses Format geil.
Ja, echt coole Startups.
Brutal, brutal. Und jetzt eine Frage an der Stelle, wie ist es denn so, mit ihr zu arbeiten? Also sie wirkt manchmal hart, manchmal weich, je nachdem so, wer vorne steht auch so. Wie ist es denn so, behind the cameras, mit jemandem wie ihr?
Jude ist ja menschlich eigentlich, also sie ist menschlich so, wie sie vor den Kameras ist. Das kann man nicht verleugnen. Sie ist wirklich super herzlich. Wenn du das Gefühl hast, sie hört dir nicht zu und dann siehst du aber mal woanders, bei einem anderen Event, wo organisiert ist, dann spricht sie sich drauf und sagt, hey, wie war es denn eigentlich damit? Erzähl mal, gibt es ein Update oder so? Dann merkst du schon, sie hört dir zu. Was wir aber nicht vergessen dürfen, sie ist ein Promi. Und sie hat sehr viel um die Ohren. Und wir haben ein Team von ihr, mit dem wir auch teils HSE-Themen etc. planen, wo auch einmal im Jahr so Startup-Days stattfinden. Aber letztendlich wir haben ihre Handynummer, wir können sie auch jederzeit greifen, wenn wir möchten. Aber ich sage auch mal so, ich glaube, für Startups, die noch ganz im kleinen Bereich sind, ist es interessant und vielleicht gut, mit ihr zu arbeiten. Wenn ja, aber die Strukturen geschaffen sind, hast du eigentlich kaum Berührungspunkte mehr mit ihr. Ich sehe sie morgen wieder bei HSE. Wir haben eine gemeinsame Show von 5, wo wir gemeinsam vor die Kamera gehen. Und das wird dann auch nochmal interessant, weil wir dann auch einfach nochmal besser verkaufen. Sie ist einfach echt eine Granate, eine Rakete bei HSE. Sie hat wirklich richtige Fans, die mir auch schreiben, grüße Judith von mir, ist meine verlorene Zwillingsschwester. Wo ich mir zwar, okay, es sind genau die Grüße raus, ne? Weil ich bin ja dann auch wirklich so, wenn ich sage, ich mach's. Aber es ist, sie ist halt ein Promi und die kann sie nicht immer greifen.
Hey, so wirklich keine Chance. Für mich ist das, also ich kenne Teleshopping noch von früher, ich bin 41, so, aber für die neue Generation, die jetzt mit Online-Marketing und Performance-Marketing und Social-Media-Marketing aufwachsen oder aufgewachsen sind, ist das noch so ein krasser Umsatzbooster, wenn du Teleshopping machst?
Wenn ich Live-Shows habe, dann immer ist Flo oft in den Zahlen, behind the scenes, wo geht jetzt was, Google Analytics etc., Amazon-Zahlen gehen hoch. Wenn wir Live-Shows haben bei HSE, dann ist Amazon immer besser als das, was wir sonst haben, weil die Kunden auch da nachschauen und halt darüber bestellen möchten und die Produkte interessant finden. Und es ist ja eigentlich nichts anderes als TikTok Shop Live.
Für eine andere Zielgruppe. Aber ich muss eins sagen, vor 2 Jahren hat HSE, ziemlich öffentliche Zahlen, 1,2 Milliarden Umsatz gemacht, bei einer profitablen zweistelligen Prozentzahl an EBIT-Marge. Über 1200 Mitarbeiter.
Alter.
Geistern, nur Dachau, machen sonst nichts. Ja. Ein reiner Dachau-Geschäft. Also Skyscan Groß ist absolut Hidden Champion. Also ich habe mit Johannes viel drüber geredet wegen Snox, aber Johannes passt nicht in das HSE-Format von der Persona. Sie bräuchten da jemanden, wo vielleicht auch nochmal, ne, also so als Mädel mit einer schönen, süßen Story, geile Sache. Aber als Typ dann quasi da zu stehen, das ist wie wenn ich jetzt Beatrop alleine dort präsentieren würde. Die Zahlen würden nicht funktionieren, selbst wenn ich nicht aufgeregt wäre, wenn es funktionieren würde von meiner Persona, aber wenn du jetzt da Boxershorts verkaufst oder keine Ahnung, da brauchst du da wieder jemanden, vielleicht, oh, keine Ahnung, ein älterer Mann, der das dann erfunden hat, der das dann gut gemacht hat und dann kriegst du die Zahlen da auch nach oben. Aber HSE oder auch QVC, ist ja das Pendant, ja. Die machen über 10 Milliarden Umsatz, aber weltweit, okay. Weltweit ist es auch in den USA und in UK, aber es ist so geisteskrank groß, immer noch das Geschenk ist.
Also die jüngere Generation von jetzt, die wird das nicht kennen, weil auch oft, wenn ich mit welchen spreche, sage ich, ja, bin ich bei HSE. Und für mich ist das auch so selbstverständlich, weil ich kenne es von meiner Oma. Das ist immer mein Lieblings, so eingeschlafen. Ja, meine Schwiegermutter auch.
Meine Mutter stellt regelmäßig dort.
Aber die kennt es tatsächlich. Ich muss erstmal kennen, Teleshopping. Ja, was ist Teleshopping? Okay, Fernseher anrufen, bestellen. Ah, okay, ja, das kenne ich von meiner Oma. Genau, das ist es halt. Also es ist für die echt Fremdland, weil sie aber auch mit ganz anderen Medien aufgewachsen sind.
Die krasseste Show, die wir je hatten, waren 90 Minuten über 1 Million Umsatz. 90 Minuten.
In 90 Minuten?
Über 1 Million.
Über 1 Million Umsatz.
Ja, machbar. Und ich habe danach gefragt, weil ich dann gedacht habe, das muss ja krass sein, ob das so das Krasseste war. Ich wollte es einfach nur wissen. Und da haben die gesagt, es war schon sehr gut. Aber wir haben Shows, da kriegst du die Million voll in wesentlich weniger Minuten. Und dann denke ich mir so, ich hatte keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde oder sowas. Und dann siehst du die Macht von Teleshopping weiterhin. Das ist geil. Also das ist ja toll. Geiles Format. Ja. Unterschätztes Format. Aber auch da, das ist wie Drogerie und Co. Du kommst dann einfach rein und wenn du drin bist, bleibst du auch nicht einfach drin. Wir kennen etliche Startups und Firmen, die es gepackt haben, reinzukommen und die halt nach 3, 4 Shows nicht abgeliefert haben. Und dann warst du es halt. Die sagen, hey, wir haben Sendezeit. Wir müssen in der Sendezeit maximalen Ertrag haben. Und wenn wir jetzt selbst merken, bei 2, 3 Shows.
Also richtig Vertrieb.
Ja.
Also so schon richtig.
Und das ist Stange. Also es beginnt um 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens.
Also ich bin morgen 5.30 Uhr in der Maske.
Ja, aber wann geht die erste Show los? Immer?
8 Uhr.
8 Uhr bis abends wahrscheinlich 22, bis 0 Uhr.
10
Uhr. Und dann machen sie nachts Wiederholungen und dann geht's morgens wieder weiter. Und das auf 3 verschiedenen Kanälen.
Boah. Das ist ja crazy.
Das wird durchgeballert, da ist keine Minute frei. Das Studio wird durch. Wir haben das Studio angefragt, ob wir mal ein paar Ads drehen dürfen für Performance-Marketing. Dann haben die gesagt, ja, finden sie eine coole Sache, weil wir das so noch ein wenig mit HSE sehen. Aber dann haben die gesagt gehabt, keine Chance, wir haben nie ein Studio frei. Also mitten in der Nacht könnt ihr kommen, wenn ihr wollt. So, um 2 Uhr morgens hast du Studio frei.
Ja, mein Gefühl sagt mir, B-Drop würde nicht laufen ohne sie.
Geht's auch nicht.
Danke.
Ich kenne euch jetzt in live. Wir treffen uns heute auch hier übrigens das erste Mal. Wir haben uns vorher noch nie live gesehen. Wir sprechen jetzt eine halbe Stunde. Und mein Gefühl sagt mir einfach so vom Hören, so was ich jetzt so mitbekomme, B-Drop würde ohne sie nicht funktionieren.
Sie ist nicht nur in der Firma, sondern auch im Privaten mein größter Gewinn. Das sage ich safe, 100%.
Das bringt mich zu der nächsten Frage.
Bunter wie Butter.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie ist das als Paar? Ich habe es ja mal ganz am Anfang im Intro schon gesagt. Wie ist das als Paar, nicht nur verheiratet zu sein, sondern auch zusammen zu arbeiten und 24/7 gefühlt aufeinander zu sitzen?
Ja, wir gehen auch zusammen ins Gym, ne?
Ja, wir waren schon sehr viel zusammen. Es ist schon mehr als.
Du bist theoretisch schon im Doktorpark.
Ja, es sind
also Freunde. Gibt es irgendwie den Punkt, wo der eine auf dem anderen irgendwie auf den Sack geht und er sagt, boah, jetzt, ich brauche mal meine 5 Minuten oder so.
Jo, gestern hattest du den Punkt. Du hattest den Punkt gestern. Wir hatten gestern Quartalsbesprechung, also Quartalsmeeting. Das ist dann wirklich nur zu zweit mit einem, ich nenne es jetzt mal Unternehmercoach. Das hört so LinkedIn-shady an. Das ist aber ein geisteskranker Unternehmencoach, der halt Ahnung hat, das ist eine Sie, die Anna. Top. Und gestern war Quartalsbesprechung, haben wir einmal ein Quartal, logisch, fürs nächste Quartal.
Recappen das vergangene Quartal und gucken in die Zahlen rein, sind immer maximal überfordert, wie wir uns entwickelt haben und dann planen wir das nächste Quartal.
Genau, und sie hat uns auch schon ein paar Mal empfohlen, vielleicht auch mal zu überlegen, ob wir nicht auch privaten Therapeuten uns holen sollten, nur damit es auch privat funktioniert. Ne? Und dann
ist halt auf privater Ebene das.
Geschäftlich ist, weil wir haben geschäftlich manchmal natürlich auch unsere Auseinandersetzungen, logisch, gehört dazu, jeder Founder mit Founder.
Aber könnt ihr das dann trennen? Ja. Also wenn ihr eine geschäftliche Auseinandersetzung habt und ihr geht abends nach Hause, und esst zusammen, sie guckt dich schon ganz böse an.
Ja, du könntest es wahrscheinlich eher drin als ich. Bei mir gibt's halt leider 20 Stunden von 24 halt eigentlich die Firma in meinem Kopf. Das ist schlimm manchmal, auch drüber, von Montag bis Sonntag, weil ich lebe für das alles. Also sie auch, aber ich lebe auch Marketing. Jede freie Minute stecke ich in Marketingwissen, Ausbau, Performance. Und sie kann halt wirklich sagen, abends, es ist jetzt 18:30 Uhr. Wir sind seit um sechs im Büro jetzt mal angenommen. Ja, manchmal ist auch 20 Uhr. Wir fahren dann gerade ins Gym. Da fange ich an, hey, wir könnten ja noch. Und dann sagt sie, jetzt reiß. Jetzt ist private Zeit. Und dann halte ich meine Klappe. Ja, muss ich auch meine Klappe halten. Wenn ich dann weitermache, ist vorbei.
Gestern war es auch der Punkt, wo ich auch zu ihm gesagt habe, du nervst mich.
Ja, da habe ich aufgehört. Bin ich vorbei? Nee, da hört es aber auf. Dann höre ich auch auf. Dann denke ich mir so, ist doch auch fein. Und dann sagt sie, geh doch an den Laptop und arbeite oder heirate deinen Laptop und lass mir mal in der Ruhe. Dann hocke ich dann da sage ich, ja, aber es wäre jetzt falsch. Jetzt von Ehemann zu Ehemann, das wäre falsch, an einen Laptop zu gehen, weil wenn sie dann kommt, wir haben eine relativ große Wohnung, zweistöckig, das heißt, man könnte es aus dem Weg gehen. Aber wenn sie dann kommt und ich würde dann am Laptop sitzen,
ganz schlecht.
Und wenn sie dann sagt, du hast doch gesagt, dass wir, nee, aber zusammenarbeiten ist schon, es ist das erste Jahr, die ersten 2 Jahre war es unfassbar hart und herausfordernd, weil wir haben ja angefangen.
Herausforderung für die Beziehung?
Ja, beides. Mhm. Für Beziehung und fürs Business.
Wir haben währenddessen geheiratet.
Ja, wir haben während des ersten Fundraisings, also da, wo wir das Investment gemacht haben, haben wir geheiratet. Und hatten auch unsere erste Influencer-Aktion damals. Wir machen heute keins mehr, kein Influencer-Marketing, wir machen andere Performance-Kanäle, aber damals war das so. Und es war halt die Stories online gegangen. Und dann waren wir eigentlich immer wie Suchbolzen vor Analytics, was machen die Umsätze, ne?
Profitabel.
An der Hochzeit hat sie das natürlich nicht gemacht, sie hatte besser was zu tun,
aber
ich war halt, sie ist so ein Gestörter, und dann kam mein bester Freund, hat mir das Handy abgenommen. Und ich habe das Handy erst wieder bekommen, als wir dann mit allem durch waren und dann quasi irgendwann der Location waren, hat er gesagt,
warst du nervös?
Ich habe mich wirklich konzentrieren können auf die Hochzeit, was sehr gut war von meinem besten Freund. Also Props an Yannick. Er hat alles richtig gemacht, dass er mir dieses Handy abgenommen hat, weil damit konnte ich abschalten. Und es war auch gut so. Aber die belastende Zeit, warum es damals belastet war, wir waren alleine zu zweit oder später Lisa. Die kam, glaube ich, auch später dazu, die Lisa. Dann waren wir ganz alleine. Und wir haben halt in meiner kleinen Mini-Eigentumswohnung in Landau mit 65 Quadratmeter, das war halt Büro und Wohnen, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche glücklicherweise im separaten Raum, sonst wäre ich auch noch dabei gewesen. Und da haben wir halt gearbeitet den ganzen Tag und aufeinander gehockt und etc. Und es war halt sehr belastend, weil wir uns ja noch alle Themen auch gemeinsam geteilt haben. Also wir haben gemeinsam am Store gearbeitet, gemeinsam am Marketing gearbeitet. Und diese Berührungspunkte sind zu eng dann, auch fürs Private noch zusätzlich. Und Das ist erst besser geworden, als wir dann auch diese räumliche Trennung mit Büro und Arbeit hatten, Büro und Privat hatten. Und dann halt später durch Mannheim vor 2 Jahren, wo wir auch von der Größe her dann eigene Büroräume bekommen haben. Das hat sich halt dann extrem massiv geändert. Also jetzt, dieses Jahr. Ach krass, ey, die Zeit ist, manchmal fühlt es länger an, als es ist. Weil jetzt hat sie ihr eigenes Büro und ich.
Das ist aber auch meine Prämisse. Ne? Ja. Also wir haben dann gesagt, wir kriegen ein neues Office, wo dann auch verschiedene Büro. Ich so, Flo da hinten und ich hier hinten, dass wir uns aus dem Weg gehen können. Und
wir haben zwar Mitarbeiter natürlich bei uns mit drin, also ne, jeder hat ja seine Abteilung, aber wir haben eine strikte Rollenverteilung in der Company und jeder macht, also Zellteilung hat unser alter Investor immer gesagt, eine Zellteilung, jeder macht sein Ding. Mhm. Und nur für die strategischen Themen kommen wir zusammen. Und das hat alles geändert, was das Unternehmen angeht.
Also er ist quasi CMO der Firma und macht Marketing. Und ich bin so Brand Officer, CPO und CEO und mache halt das ganze Personal, wobei ich auch da jetzt eine Mitarbeiterin habe, die das Ganze mit unterstützt. Und so konnte wirklich jeder in seinem Bereich tätig sein. Er hat eine leichte Ader dafür, sich ein bisschen in meine Themen einzumischen. Das ist natürlich das Workaholic-Ding, was er hat. Aber da habe ich einfach auch gelernt, ihn in die Schranken zu weisen. Das ist halt mein Thema. Jetzt muss ich auch nicht anfangen, bei seinen Mitarbeitern über irgendwelche ROAS-Werte und Editorials zu reden. Und als er dann angefangen hat, das zu vergleichen, dass man das nicht macht und dass das auch bei ihm stellend wäre, hat er auch angefangen, dann dementsprechend meinen Bereich in Ruhe zu lassen. Und ich glaube, es funktioniert, wenn einer von uns beiden geerdet ist und weiß, wann abzuschalten ist. Wenn ich jetzt nicht so wäre, dass ich sage, okay, mir reicht's jetzt und ich möchte jetzt nicht weiter darüber reden, ich glaube, dann würden wir wie im Fluss nur über die Firma reden. Und ist auch okay.
Ja, geht mir ja schlimmer. Also ich meine, ich vergleiche es immer. Wenn jemand auf sie sagt, boah, jetzt aber gerade gar keine anderen Themen außer die Firma, dann denke ich mir immer, ja, was denkst du, was andere Paare machen? Da kommt der Mann und die Frau beide nach Hause, abends, 18 Uhr, keine Ahnung. Dann setzen sie sich am Esszimmertisch, jemand hat was gekocht, Essen bestellt, whatever. Was machen die dann? Reden die dann darüber, wie toll das Hobby heute Mittag war? Nee, man redet über die Arbeit. Ja, jeder arbeitet über seine Arbeit, aber am Schluss ist es ja trotzdem ein Austausch. Ja, nee, so kurz ist es nicht, glaub mir. Oft erlebt, dass am Schluss es doch drüber geht.
Interessant für mich als Außenstehender zu beobachten, und ich bin nicht der Therapeut an der Stelle, ist, was ich geil finde, die beiden schieben Multimillionenumsätze, aber am Ende des Tages, und das ist toll zu sehen, dass wir es live auf Kamera haben, um aufzeichnen und aufzeigen können, ist, das sind ganz normale Menschen, die hier sitzen, mit ganz normalen Problemen, die sich auch alle anderen da draußen haben. 100%. Völlig gleichgültig, ob die Zahl auf den Konten 7- oder 8-stellig ist oder 4- oder 5-stellig. Am Ende des Tages ganz normale Menschen, die etwas geschaffen haben, aber auch normale Menschen geblieben sind. Man hört's raus. So die letzten 10 Minuten hat man so gemerkt, so, ne, hier Pärchen-Ding. Und das finde ich interessant. Du hast vorhin noch was Tolles gesagt. Ja. Ich lenke jetzt mal kurz ein, nochmal zum Thema Verantwortung. Ja. Weil du gesagt hast, ey, ihr habt sehr viel Verantwortung, die ihr jetzt übernehmen müsst. Ich habe gehört, Mitarbeiteranzahl 17 aktuell, Büro vergrößern. Das heißt, der Kostenapparat wird ja auch größer. Und du fängst an zu schwitzen, wenn du 1.000 Euro Tagesumsatz machst.
Ja, das ist sehr interessant. Wir hatten auch vor 2 Jahren, glaube ich, weil wir es knapp hatten, wir waren relativ immer gut profitabel und haben schon immer gut geschaut, dass wir aus dem Cashflow wachsen, nachdem das Investment reingekommen ist. Aber wir hatten dann einen Monat, weil wir, Grüße gehen raus an dich, eine sehr schlechte Agentur hatten, die uns dann tatsächlich sehr, sehr viel Geld gekostet hat, im sechsstelligen Bereich.
Wow.
Und
auch gezogen, der Wichser.
Sechsstellig im Minus in den 2 Monaten.
Alter. Und
wir dachten, okay, wir müssen die Firma zumachen. Das
kann war
das
in welchem Jahr?
23.
Ende des Jahres war dann Westwich.
September, Oktober 2020. Also gar nicht zu lange her.
Nein, ist alles kann so lange her irgendwie. Voll krass.
Das war sehr interessant und ich habe dann tatsächlich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Unser größter Fehler, und das ist auch das, warum ich mal sage, Menschen lernen aus Fehlern, war, dass wir damals uns immer auf unseren Steuerberater verlassen haben, weil wir dann am 20. 21. die betriebswirtschaftlichen Aufgaben gekommen sind, wussten wir, ah, okay, da standen wir letzten Monat. Aber wir möchten noch theoretisch wissen, wo stehen wir jetzt, wo müssen wir gegenlenken,
was man ja viel geändert
hat. Das Learning daraus war, dass er dann ein BWA-Control-Sheet aufgebaut hat, wo unsere ganzen Ausgaben drin stehen und an welchem Monat sind wir profitabel, wenn wir die Marketing-Spendings, die wir ausgegeben haben, quasi an dem Tagesumsatz da gemacht haben oder an der Woche. Und so können wir theoretisch jetzt sagen, wo stehen wir am aktuellen Zeitpunkt im Gewinn her. mehr und können daher quasi auch verfolgen, wie machen wir den Monat weiter? Brauchen wir eine Aktion, um vielleicht den Gewinn hoch zu pushen, damit irgendwie die Kosten gedeckt sind? Oder können wir erstmal irgendwie Spendings runterfahren etc.? Also das ist das, was wir daraus gelernt haben aus dieser miserablen Situation. Und seitdem wir dieses Sheet drauf haben, klar ist der Respekt immer noch da, aber wir wissen theoretisch jetzt, was müssen wir tun, damit wir entweder unseren Umsatz halten, das weiß er sehr gut als Marketer, aber auch wie sieht es im Bereich Personal aus? Also wir hiren nicht, hire slow, fire fast, ist einfach so, wir hiren sehr langsam. Es klingt jetzt vielleicht viel mit 17, 18 von Anfang des Monats auf jetzt und wir gucken sehr zukunftsorientiert.
Ja.
Auch hier unser Unternehmenscoach, Diana, macht uns ein Organigramm, wir gestalten das gemeinsam, hatten jetzt wieder ein Recap. Wen brauchen wir wirklich? Welche Stelle brauchen wir unbedingt? Und wann wird diese Stelle dann auch dementsprechend besetzt? Und seitdem wir wirklich sehr professionell an die Sache rangegangen sind, auch eine Kultur aufgebaut haben, also wir haben mittlerweile echt gar keine Fluktuation mehr in der Firma. Anfangs war das halt was ganz anderes, weil du auch nicht diese Kompetenz hattest, vor allem ich auch nicht, ist es schon viel besser geworden. Jetzt wissen wir wirklich, wo müssen wir uns befinden, damit wir profitabel sind und die Kosten gedeckt sind. Und macht es Sinn, in dieses Investment reinzugehen, das neue Büro zu investieren? Aber man rechnet ja auch Umsatz pro Mitarbeiter. Und wenn wir wissen, nächstes Jahr haben wir so viele Mitarbeiter, hätten wir theoretisch diesen Umsatz. Und deswegen macht es dann auch Sinn, zum Beispiel die neue Bürofläche zu beziehen.
Wie viel Umsatz pro Tag braucht ihr denn, damit ihr ruhig schlafen könnt?
Wir sind aktuell roundabout bei zwischen 150 und 200k, was wir täglich machen. Wir haben letzten Monat über 4 Millionen gemacht.
Netto.
Ja, es wird dieses Jahr spannend, wo wir rauskommen.
Und was ist so der Forecast, so, wo ihr denkt?
Gesagt, dass wir 29 dieses Jahr machen.
Weil das wird wahrscheinlich ein Tick mehr, wenn es so weiterläuft wie aktuell. Ich bin sehr humble.
man muss ja immer gesamtheitlich betrachten, was passiert denn so in Deutschland gerade? So, wie geht es denn der deutschen Wirtschaft so? Und
da gibt's ich finde es
unfassbar interessant zu sehen, dass ihr zwei hier sitzt und sagt so, ja, wir sehen uns so mit 29 Millionen dieses Jahr vielleicht, ne, und dass ihr ein stetiges Wachstum hinlegt. Wenn ich mir aber in die Medien reinschaue und sehe so die größten big, big, big Player, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Tante-Emma-Läden, sondern irgendwelche Daimlers, Porsches, Bosches,
abbauen,
Siemens und wie die nicht alle heißen, die sind alle am Abbauen, am Kündigen, ja, am Auswandern, ins Ausland gehen, hast du nicht gesehen. Und ihr zählt, oder du sagst mir gerade so, oh ja, wir machen so 150.000 Euro am Tag. Das ist, das ist ja völlig, völlig
surreal.
Surreal. Und man muss ja dazu sagen, fairerweise, mit Produkten, die du ja eigentlich nicht brauchst.
Die jeder braucht.
Boom, das war HSE. Hast du gemerkt?
Ja, ja, ich habe gemerkt, dass direkt die HSE-Verkäuferin kam sofort rausgeschossen.
Aber ich
glaube, ihr werdet schon oft mit solchen Wörtern, die ihr jetzt gerade gedroppt habt, konfrontiert, dass wir sagen, so, ja, das braucht man ja eigentlich nicht. Und dann kommen mal solche Produkte ins Spiel, die dazu beitragen, dass du von innen und von außen
gesünder leben kannst.
Also das ist für mich jetzt in Summe so eine krasse Erkenntnis zu hören, wo ihr euch bewegt. In der Zeit, also das ist jetzt nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in Deutschland. Im Gegenteil, wir haben ja eine Wirtschaftskrise. Das lässt sich ja nicht
vermeiden. Nein, absolut.
Haben wir.
Merken wir auch mal an den
Bewertungen. Ich finde es ja krass, wenn ich höre, ihr habt während Corona gegründet.
Ja.
Ja, ist ja völlig crazy. Ihr seid da schon gegen den Strom geschwommen, gefühlt. Und jetzt schwimmt ihr immer noch gegen den Strom. Und alles geht den Bach runter, nur B-Drop geht den Berg hoch.
Nee, wir summen nach oben.
Oder ihr summt nach oben.
Es gab Leute, die haben uns gesagt gehabt, wir waren dann irgendwo, was weiß ich, frühstücken, irgendwo Abendessen und Kollegen oder Leute, die man halt kennt, sind gekommen und haben dann halt so einen Spruch gebracht, und wie viel Gläschen Honig habt ihr heute verkauft?
Das war damals schon viel.
Das war damals schon viel fürs Verhältnis. Ja. Also keine Ahnung, was das 100 Bestellungen am Tag oder 50 Bestellungen am Tag, wo du da gedacht hast, wow, tschakka, jetzt geht ja in eine geile Richtung. Und manchmal würde ich heute da gerne sitzen, wenn dann so eine Frage kommen würde, sage, ja, keine Ahnung, also ich glaube, heute waren es 3.500 Bestellungen. Und bei dir?
Ja, verstehst du, aber so blöd wie es ist, was soll so ein Kommentar? Weißt du, wie ich jeden supporte? Ich habe dir eingangs, als ich dich kennengelernt habe, über Insta, als wir einfach mal geschrieben haben, du hast mir geantwortet, wie ich auf irgendeine Story reagiert habe.
Und dann haben wir kurz hin und her geschrieben, dann haben wir telefoniert gehabt wegen diesem Thema und dann habe ich zu dir gesagt, Alter, ist das krass, du antwortest und jetzt bist sogar du am Telefon. Ich hätte gedacht, da geht jetzt was weiß ich wer dran. Und dann hast du gesagt, oh, ich bitte dich, Flo, heb mich nicht irgendwo in den Himmel, ich bin ein Mensch wie du, genauso wie ich, wir sind alle gleich und du hast direkt so dieses auf dem Boden geblieben, du hast mir das auch klar gemacht, dass ich damit aufhören soll, nicht so nach dem Motto, oh, ich bin aufgeregt, mit dem Tommy jetzt hier zu quatschen und so weiter, sondern du hast mir sofort das Gefühl gegeben, also wieder auf so einen Scheiß habe ich gar keinen Bock.
Ja.
Hattest du auch nicht. Hast du mir mehr als klar gemacht in dem ersten Moment schon. Und das hat sich bis jetzt durchgezogen. Also wir haben ja immer mal wieder Kontakt und immer mal wieder reagieren auf eine Story und bla bla bla. Und ich fand es halt immer und immer wieder geil, dieses Bodenständige. Und was soll dann so ein Kommentar von jemand anderem, der vielleicht es gar nicht geschafft hat? Und es ist mir auch egal, weil ich supporte trotzdem. Ich supporte jede Firma, wo ich sage, das ist ein geiler Founder, das ist ein geiles Produkt. Irgendwas, wenn es matcht. Also meine Story hat mindestens einmal in der Woche irgendwas drin, wo irgendwo jemand supported wird. Oder ich bestelle einfach und dann will ich auch keinen Rabattcode. Ich order einfach. Verstehst du?
Ja.
Was soll das, Mann? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum sind wir so ein Neidvolk geworden?
Das ist, glaube ich, Deutschland. Also das ist so ein deutsches Phänomen. Ich habe es mit Johannes gehabt auch so, weil er war, als ich hier war, kurz davor mit Berlin in L.A. Mhm. Und gesagt so, wie krass die Leute da so sind. Also ganz anderes Mindset, ganz andere Menschen, ganz anders unterwegs. Hier ist es so, sobald Erfolg da ist, wirst du erstmal von deinem Umfeld bekämpft. Ne?
Unfassbar.
Könnt ihr wahrscheinlich bejahen.
Ja.
Du guckst schon so nach unten, weil du wahrscheinlich so die eine oder andere Erkenntnis hattest aus der Vergangenheit, dass du nicht nur belächelt wirst, sondern regelrecht bekämpft von deinem Umfeld, weil man will dich ja immer auf dieses Level von einem selbst runterziehen. Ne? Also ich sage immer ganz gerne so, ich wünsche dir so lange Erfolg, bis du ihn hast.
Ja,
das stimmt, das war jetzt.
Ist ja wirklich so. Und wenn aber der Erfolg da ist, musst du theoretisch auch damit klarkommen und bleibst auf dem Boden halt.
Und fliegt jetzt mit dem Helikopter schon wohin. Das sagt man aus Spaß. Und dann ist halt in der Story leider halt wirklich der Helikopter, als er dann, was weiß ich, zum Vulkan einen Ausflug gemacht hat, was ihr dann auf Jahrestag geschenkt habt, whatever. Und dann die Kommentare, das musst du dir mal geben. Das sind die Kommentare, die sie dir ins Gesicht sagen. Was denkst du, was für Kommentare kommen, wenn du nicht dabei bist?
Ja.
Aber es ist mir egal, mein Kreis ist so winzig. Ich habe mit meinen Mitarbeitern mehr zu tun, als wahrscheinlich mit 90% meiner Freunde, die ich noch vor 3 Jahren hatte. Ich habe so 4, 5 Leute im beiden Sinne und dann gibt's so meine Frau, meine beste Freundin, also das ist sie, und meine Katzen, das sind immer andere Freude. Und da gibt es so 1, 2 Personen, mit denen ich sehr, sehr gerne Zeit verbringe. Und das klappt auch nicht immer. Wir sind alle Berufstätige, haben alle irgendwie Familie, whatever. Aber das ist der Kern, der ist geblieben. Zum Glück brauche ich nicht mehr, habe eh keine Zeit.
Ja.
Das ist interessant, denn hier sitzt auch jemand hinter der Kamera bei mir, den ich so seit 25 Jahren kenne, der das alles so mitverfolgt hat, so auch meinen Weg. Und früher war ich so in Stuttgart so voller bunter Hund, so jeder kannte mich, war überall unterwegs hier, komm auch aus dem Vertrieb hier, dies, das. Und jetzt, wo dann vor 4,5 Jahren Immotommy entstanden ist, habe ich mich komplett abgekapselt, also bin komplett zurückgegangen. Nicht nur einen Schritt, sondern wahrscheinlich 15 Schritte. Und die meiste Zeit sitze ich hier im Büro daily oder ich bin bei irgendwelchen Besichtigungen, irgendwelche Termine, und wenn nicht, dann bin ich mit meinen Kindern beschäftigt. Und das war's eigentlich auch. Ich bin auf keinen roten Teppichen, ich gehe auf keine Partys, ich nehme keinen Alkohol, keine Drogen. Bin wahrscheinlich der langweiligste Typ aus der Finanzbranche, den es so gibt. Auch wenn ich jetzt komplett zutätowiert bin.
Das macht dich auch noch sympathisch.
Aber in der Hinsicht, du wolltest gleich was dazu sagen, bin ich komplett zurückgegangen und habe mich auch komplett zurückgezogen.
Ich glaube, aber das ist wieder das ganz klassische Phänomen. Nach oben wird der Kreis kleiner.
Ja.
Und das ist wirklich auch in meinem Umfeld. Das
ist voll bewahrheitet.
Viele Menschen in meinem Umfeld. Ja. Ich war auch schon so eine kleine Partymaus. Ich werde nicht auf jede Party, aber ich tanze halt sehr gerne. Deswegen war ich auch oft am Wochenende weg. Ich trinke schon eher keinen Alkohol, ich konsumiere keine Drogen. Aber es ist schon so, dass du gemerkt hast, wenn du nicht mehr Zeit hattest, mit auf diese Veranstaltungen zu gehen, bist du die Langweilige, die man sowieso nicht greifen kann, weil keiner es macht. Versteht, dass ich jetzt arbeite, dass ich vielleicht in 10 Jahren mal eine Ruhe habe und dann für meine Kinder da sein kann. Weil jeder, der mich fragt, warum willst du keine Kinder? Ihr zwei wollt ja eh keine Kinder. Nee, ich will Kinder haben, aber ich will meinen Kindern an die Zeit geben, die sie mit Mama benötigen. Und dann haben meine Kinder mich und ich muss meine Kinder nicht irgendwie an fremde Hände geben, sondern kann ich die Erziehung übernehmen. Dann bin ich auch froh darüber, wenn ich erst ein paar Jahre meine Kinder bekomme.
Wie alt seid ihr?
Jo.
33 bin ich.
33?
31.
Ja. Nicht schlimm. Also, sehen viele Leute wahrscheinlich anders, die das nicht verstehen, was ihr macht?
Nee, gar nicht.
Wollt ihr die Firma irgendwann verkaufen? Also habt ihr so einen Exit irgendwie im Kopf, dass ihr sagt irgendwann so, wenn irgendein Großer kommt und sagt, jo, wir bieten euch 50 Millionen hier.
Ja, meinst du?
Ich will es ja so. Gab ja jetzt so einen großen Exit von einer berühmten Person erst vor einer Woche oder zwei, wo ganz LinkedIn durchgedreht ist, gefühlt. Wow, wie krass, ein Celebrity, der seine Beauty quasi verkauft hat.
Ja, ja.
Der erste.
Wo ich denke so, ich klatsche da gar nicht, weil, ja, weiß ich nicht. Ich finde es jetzt nicht so eine besondere Leistung. Klar, toll, alles gemacht, 1 Milliarde Exit, alles schön und gut.
Geil, krank, Alter. Aber ich weiß, was du genau weißt. Ich wüsste genau.
Aber ich bin da jetzt nicht so gehypt. Ich wäre jetzt gehypt, wenn die beiden 1 Milliarden Exit hinlegen, weil ich weiß, wo die herkommen. Aber wenn ich jetzt irgendwie jemand bin, der weiß Gott, wer ist und meine Firma, du kannst alles gründen. Also,
ja.
Wenn Celebrity eine Firma gründet, habe ich in der Vergangenheit immer erlebt und die einen Exit hinlegen, dann ist der einfach geistesgestört. Aber was halt meistens mit den Celebrities zusammenhängt und wahrscheinlich nicht so krass mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung, die sie anbieten. Aber würdet ihr die Firma verkaufen?
Ich glaube, es kommt drauf an. Aktuell brenne ich noch zu sehr für die Firma. Ich brenne zu sehr dafür, den Menschen dieses Know-how weiterzugeben, was für verstecktes Gut wir noch in der Natur haben und vor allem auch Know-how zu geben, dass ich habe nichts gegen Veganer. Ich liebe Veganer. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem zu sagen, beuten die Bienen aus und man nimmt das, was Überschuss ist und nutzt das für seinen Körper. Und auch da leisten wir sehr viel Aufklärungsarbeit, dass wir den Bienen nichts wegnehmen, sondern nur einen Überschuss haben, dass nicht immer alles gleichgestellt werden muss. Wir haben sogar Mitarbeiter, die sehr Veganer sind oder Vegetarier sind.
Werdet ihr damit konfrontiert mit solchen Sachen?
Die Hardcore-Leute. Die werden Bienengift in der Creme und drehen völlig durch und sagen wir, die Biene, also das ist eine Fehlinformation, ich will ganz so tief ins Produkt, aber eine Biene, wenn die sticht,
dann
stirbt sie.
Wegen der Haut.
Aber bei der menschlichen Haut, wegen der Hautmembran, die Biene sticht den ganzen Tag, die sticht andere Insekten, die sticht Mäuse, dabei passiert gar nichts. Die tun bis Gift abgeben, Gift nachproduzieren, wieder Gift abgeben, ein ganz normaler Prozess in der Natur. Wie eine Schlange, die auch quasi Gift abgibt, keine Schlange stirbt dabei. Aber wir werden halt. Also das ist dann halt von den Hardcore, da wird immer, wie heißen sie, da gibt es doch so einen Verein, wo halt voll gegen diese ganze Massentierhaltung und so weiter ist, was absolut korrekt ist, ne? Aber die werden dann markiert und getaggt unten drunter und dann denke ich mir immer so, sollen sie
in den Kommentaren zu Videos
machen, Jury? Ja, unnötig.
Krass.
Ja. Irgendwann werden sie bestimmt
mal auseinander
aber das machen und dann werden wir uns argumentieren. Aber das ist dieses Fehlinformation und dann dieses Bashen, aber
ja, aber das ist
so tief boah, und das Ding, ne, aber
das, da kann ich einen Orchester damit bedienen mit Halbinformation, Fehlinformation und dann da sind wir Deutschen auch so, wir haben mehr Meinung als Ahnung, ne? Das ist so ein Grundsatzproblem, dass wir immer zu allem unseren Senf abgeben. Also ich frage dich nicht nach deiner Meinung, du tust sie trotzdem kund. Das ist so ein grundsätzliches Problem, was wir in Deutschland haben. Also ich frage dich nicht, aber du haust einfach mal drauf los. Ja. Und dann noch vielleicht mit einer Fehl- oder Halbinformation, ja, aber Hauptsache, ich habe was gesagt, ja. Und Hauptsache, ich sitze auf meinem Sofa mit meinem Job, der mich jeden Tag unzufrieden macht, mit meinem Privatleben, was mich vielleicht noch unzufriedener macht, mit meinem Wochenende, wo ich meine Freizeit hinverlage und mein Glücksleben in dem Samstag und im Sonntag und dann Sonntag wieder auf Montag zu weinen.
Ja.
Aber dann meine Berufung darin finde, Menschen wie euch zu canceln.
Ja, und das ist wirklich so, wo wir einfach wirklich sagen möchten, da Aufklärung leisten. Ich wurde sehr, sehr tierlieb erzogen von meiner Familie, von meinem Opa und mein Opa ist in Calvary's noch an dieser Stelle. Also es ist ein runder Kreis, der sich einfach schließt und glaubt, dieses Feuer auch zu besitzen.
Ja, Motivation.
Motivation, da kommt ein Kunde, sagt, ich habe 8 Jahre mit meiner Neurodermitis rumgemacht, habe eure Propolis-Tinktur nur einmal verwendet, eine Woche verwendet und dann ist die ganze Hand weg, die Schuppenflechte ist weg. Das motiviert mich, gibt mir so einen Antrieb zu sagen, wenn die Person das bekommt, kann die Person das. Und ich sage nicht, dass es jeder kann. Es ist ein Naturprodukt, es ist kein chemikalisches.
Es wird bei jedem Menschen anders.
Es wird bei jedem anders, aber wenn es nur eine Person hilft, dann bin ich glücklich darüber und das ist das, was wir zurückgeben möchten und wofür ich auch einfach tagtäglich brenne. Und ja, wir haben beschissene Tage und ja, manchmal will ich alles gegen jemand kloppen, aber dann kommt wirklich diese Rezension und du weißt, warum du weitermachst. Und es gibt mir einen Antrieb, das macht mich glücklich, das macht mich happy. Und deswegen würde ich es noch sehr, sehr groß spielen.
Okay. Das hast du gesagt. Ja, wir haben beschissene Tage. Also ist nicht jeden Tag Sonnenschein, Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja. 3 bis 4 von 7 nicht. Und das sehe ich aber
auch. Und das kontinuierlich. Und ich mache trotzdem weiter.
Jeden Tag.
Also aktuell.
Ich habe jetzt vor 10 Minuten, bevor wir angekommen sind, wir haben ein System umgestellt für Bewertungsanfragen, hab Wochen da rein investiert und heute kam, der war 10 Minuten vor wir hier waren, kam der Moment, wo jetzt dieser Automatismus ausgelöst wurde, damit es jetzt losgeht. Und eigentlich war alles geplant, getestet, ich habe mir nicht mal einen Kopf gemacht, es war ein Zufall. Meine Mutter hat mir die Mail weitergeleitet und hat gesagt, ah ja, da kannst du eine Bewertung abgeben für euren Shop, weil sie bestellt, meine Mutter bestellt bei uns im Shop, die liebt auch unsere Produkte. Und dann habe ich drauf gedrückt und dann kam ein HTML-Fehler. Und dann habe ich angefangen im Auto Slack an die Dings, dann habe ich The Meryl, also eine Mitarbeiterin, gesagt, hey, ich bin jetzt im Podcast, du musst das übernehmen, das kann nicht sein, ihr müsst alles stoppen und so weiter. Da gehen, ich meine, wir reden nicht mehr von 30 Bestellungen am Tag, wir reden von 3000 Bestellungen am Tag und noch mehr. Da passiert viel, wenn da was schief läuft. Und ich bin hier in den Podcast gegangen, hätte schon wieder eigentlich sagen können, ey, scheiß auf den Podcast, ich mache jetzt was, ich muss jetzt einen Laptop, muss das Ding machen. Nein, Prioritäten, das habe ich gelernt, Prioritäten setzen, aber dass, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, ich an mein Handy quasi, in meinem Kopf eh nicht abwarten kann, an mein Handy zu gehen und das zu prüfen, ob es jetzt behoben ist, ob es nur ein kleiner Bug war, aber es fuckt mich ab und es ist schon wieder ein Moment, wo ich denke, Alter, wir haben 18 Leute, so viele Profis, Agenturen, mit denen wir arbeiten und trotzdem ist es passiert, das kann doch nicht sein, aber es betrifft keine einzelne Person, das ist halt so.
Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Omen, weil als Johannes da war an dem
Tag, da haben wir so einen Account gesperrt,
hab ich mit ihm drüber geschrieben gehabt noch,
War der Amazon-Account gestört?
Also ich hoffe, dass das nicht so
E-Com-Ding, die alle bei mir sitzen.
Das wird immer irgendwas.
Dass, wenn die herkommen, irgendein Problem erstmal passiert und dann sitzen die bei mir.
Ihr habt noch letzte Woche einen Scheiß.
Ja, es ist passiert jeden Tag was.
Jeden Tag.
Also, ja. Ihr seht, ist auch immer ganz, ganz wichtig für mich, das nach außen zu tragen. Auch Menschen, die sehr erfolgreich sind, auf der Überholspur sind, haben schlechte Tage, haben Probleme. Der Unterschied wahrscheinlich zu den meisten Menschen draußen ist so, wie gehst du damit um?
Ja.
Alter.
Weitermachen, aufstehen, Krone richten, weitermachen.
100 Millionen Jahresumsatz.
Wir haben, das abzuschließen, es gibt quasi mit unserem Coach einen Plan, ein B-Hack nennt man das, wohin man sich entwickelt. Und damals hat sie gesagt, 100 Millionen Umsatz. Hat sie gesagt, gab's schriftlich,
mit Datum vor zwei Jahren. Ich kenne sie nicht.
Ja, jetzt
kenne sie nicht. Aber es war
auch
mir gerade einfach so intuitiv, wollte ich das in den Raum reinschmeißen.
War ich so da gehockt, die Anna, so ein halbes Grinsen, okay, ich so, willst du mich verarschen? Fast ein Ehekrieg ausgebrochen, weil ich gesagt habe, ihr habt's nicht mal, schreibt das, die Zahl schreiben wir nicht da rein, das ist doch völlig utopisch. Wenn wir 100 Millionen machen, dann wohne ich irgendwo in einem anderen Land, hab nichts mit dieser Firma zu tun. 100 Millionen, ihr wollt mich verarschen. Gestern haben wir über das B-Hack kurz geredet und sie hat gesagt, was ist so das letzte Quartal gewesen, also dem Quartal eine bestehende, was so besonders gut war. Und ein Punkt, wo ich aufgeschrieben habe, war, ich habe das allererste Mal vor 2-3 Wochen gefühlt, dass wir das B-Hack erreichen. Das erste Mal in meinem Leben habe gesagt, 100 Mio. Das ist es. Das will ich. Das ist jetzt greifbar. 150, 200k Tagesumsatz, rechnest dir hoch, noch ein paar Drogeriebestellungen, ein bisschen HSE dazu, dann kommst du langsam in diese Runway.
Okay.
100 Mio, Alter.
Was habt ihr euch so auf dem Vision Board ausgerechnet, so bis zu welchem Jahr ihr das so visualisiert oder schaffen
wollt? Da stand, das Big B-Hack war
2035
war das gestanden. Das, und
B-Hack ist ein 10-Jahres-Ziel.
Ja, und eigentlich, also wir müssen es nicht korrigieren, wenn es gut läuft, die ist ja knapp über 30. Aber wenn es weiter gut läuft und es wird noch ein paar Momente geben, wo es wieder ganz runter geht, aber ne, aber bis jetzt ist es ja runter und dann wieder hoch, runter und dann noch höher und wieder runter und wieder höher. Und wenn wir das dann noch ein paar Mal spielen und dann die Internationalisierung dazu kommt, ich rede jetzt mal von skandinavischen Ländern, Italien, dann der Drogeriemarkt vielleicht Checkpot ist und noch ein paar Sterne gut stehen,
20.
Dann passiert es vielleicht schon in 2 Jahren.
100 Millionen?
100 Millionen oder in 3 Jahren.
Und was soll sich in eurem Leben verändern?
Nichts. Nee, von uns beide gar nichts.
Null. Mietwohnung.
Null.
Wir jetzt mal Kopfschütteln sagen, warum haben wir eine Mietwohnung? Das war jeden Tag Miete.
Ja.
Und dann sagen wir, wohnen hier nur mit 3 Katzen. Und ja. Es sind von Montag bis auf Donnerstagabend eigentlich nur in der Firma. Wir hatten einen gefüllten Kühlschrank daheim. Meine Eltern haben sich letztens angekündigt, so scheiße, ich habe nichts daheim, was mache ich jetzt? Aber wir leben in der Firma, deswegen macht es keinen Sinn.
Ach, wunderschön.
Das Einzige, was wir machen, wir gehen jeden Freitag, haben wir so ein Ritual, ist ein Flogi-Tag. Da gehen wir abends was essen, dann gehen wir in die Bar.
Ja.
Und dann nochmal so unser Freitag. Sonntags sind wir bei meiner Schwiegermutter. Das wird wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre noch so weiter.
Inshallah bleibt meine Mutter noch lange.
Ich sehe schon, der Deutsche wurde integriert von der türkischen Frau. Inshallah.
Und das auf Kamera.
Und das auf Kamera.
Ob mir das noch zu Verhängnis wird irgendwann.
Was sind die letzten Worte, die ihr noch so dem Publikum mitgeben möchtet?
Zieh durch, einfach durchziehen. Also dumm wie es klingt, dieses Leben ist so kurz und das zu greifen ist für so viele Menschen nicht greifbar. Macht einen Kalender auf, ich habe mir mal einen Kalender bestellt, du erinnerst dich bestimmt, da war ausgemalt die Kästchen, wie viele Wochen du schon hast, in Wochen. Und dann hast du bildlich vor dir den Kalender gehabt und da war mehr, also knapp die Hälfte war da schon angemalt und ich habe weiter angemalt. Und dann das war auf, glaube ich, durchschnittlich alle 80 Jahre oder sowas für, oder 85 Jahre. Und dann habe ich mir, als mein Papa dann in der Schleswig ging und dann gestorben ist, mach diesen Kalender mal auf statt 85, wie bei meinem Vater, der dann erst 60 geworden ist. Dann habe ich nicht mehr viel Zeit. Also mögen 20 Jahre noch viel Zeit sein oder 25 Jahre, aber das ist nicht viel. Mhm. 25, ich habe nicht mal ein Kind. Das heißt, es würde bedeuten, ich erlebe von meinem Kind keine Kinder, keine Hochzeit, kein gar nichts. Mhm. Nee. Leb jeden fucking Tag. Und wenn dein Leben deine Firma gerade ist, dann lebt halt die Firma jeden Tag. Also, wo ist das fucking Problem? Einfach machen. Dieses, oh, ich kann nicht ins Gym gehen, weil, oh, ich bin zu faul oder ich muss mein Essen hier und was weiß ich was oder nee, jetzt rauszugehen und mir jemanden Partner zu suchen oder mein Partner hat sich getrennt oder ich bin unglücklich in der Beziehung und will mich nicht trennen, weil es ja ist es ja Gewohnheit. Alter, ernsthaft? Dein ganzes Leben ist vor dir. Du kannst von heute auf morgen innerhalb von 3-4 Jahren von einem 0-Euro-Gehalt auf ein Multimillionen-Gehalt kommen, wenn du das willst.
Also ich hatte Schulden.
Ja, ich ergänze nochmal, was er sagt, dann kommen wir zu ihr. Zieh durch, nicht an guten Tagen, sondern an schlechten Tagen. Da ist es viel, viel wichtiger durchzuziehen und da ist es, unterscheiden sich die Gewinner von den Verlierern, 100%.
Also war bei mir tatsächlich genauso. Ich sage auch, mach einfach weiter, auch wenn es echt eine schlechte Situation ist. Und wenn man mich vielleicht vor 5 Jahren gefragt hätte, ob ich mir das hätte jemals erträumen können, hätte ich es definitiv nicht gedacht, weil ich hatte auch damals meine Kellerwohnung und Schulden ohne Ende, konnte bei meiner Vermieterin die Miete nicht zahlen. Und ich war Studentin und daher auch nicht wirklich Jobs gehabt, weil Corona war. Und ich würde wirklich einfach immer nur sagen, wenn du irgendwas in deinem Kopf hast, was du denkst, das kannst du nicht greifen und nicht hinbekommen, dann kannst du es machen. Weil es liegt immer noch an dir, ob du dein Ziel erreichst oder nicht dein Ziel erreichst, sondern wenn du etwas machen möchtest. Ich habe mir vorgenommen gehabt, abzunehmen. Habe ich sehr gut hinbekommen.
Ja, von Beispiel, ja.
Ich liebe Essen. Und es ist nur ein kleines Beispiel. So viele andere Sachen. Ich glaube, wenn man sich ein Ziel setzt, muss man nur dafür arbeiten. Arbeite für das, was du möchtest. Und der Rest ist egal. Wenn dann dein Umfeld sagt, das kannst du nicht, dann kannst du es erst recht.
Das ist so schön. Lass dich nicht runterziehen von deinem Umfeld.
Voll.
Und vor allem so krass zu hören. Und genau deswegen finde ich es toll, dass so Menschen wie ihr hier sitzt und sagt, hey, ich saß mit Schulden in meiner Kellerwohnung, ich konnte meine Miete nicht bezahlen.
War Keller.
Und heute reden wir von 100 Millionen Euro potenzieller Jahresumsatz. Ich sage ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr hier wart, dass ihr den Zwischenstopp in Stuttgart nach München gemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch hier hinzusetzen als Pärchen, die auch normale Menschen sind, wie wir gesehen haben. Die sich in die Haare kriegen, aber trotzdem durchziehen, an guten sowie an schlechten Tagen. Und ja, ich freue mich, dass wir die Folge jetzt doch endlich abgedreht haben, nach sehr vielen anfänglichen Terminschwierigkeiten. Vielen, vielen Dank an Flo und Bi und ja, bis zur nächsten Folge.
Dankeschön für die Einladung.
Danke.
Sehr gerne.